Du bist selbstständiger Unternehmer oder Freiberufler und die Digitalisierung macht auch vor deinem Unternehmen keinen Halt. Dann sollten Datenschutz und IT-Sicherheit auch auf deiner Agenda nicht fehlen. Und genau dann bist du hier richtig bei Cybertalking, dem etwas anderen Podcast zu Digitalisierung, Datenschutz und IT-Sicherheit mit Jasmin Lievering und Marc Dauenhauer.
Diese Konferenz wird nun aufgezeichnet.
Ja, hi Jasmin. Schon wieder ist es Montag. Ich hab heute mal ein Thema mitgebracht, was mich tatsächlich umtreibt, wobei ich nicht so genau weiß, wie weit wir damit kommen. Aber ich würde es trotzdem gerne mal ansprechen. Das ist dieses ganze Thema mit diesen Corona-Apps. Also gibt es ja jetzt im Moment ein Riesentheater, finde ich, mit diesen unterschiedlichen Ansätzen. Und ich habe jetzt im Moment eigentlich zwei Ansätze im Kopf oder drei. Das eine war jetzt diese komische Datenspende-App vom RKI, diesen paneuropäischen Ansatz, dieses PEP-PT. Es gibt irgendwie noch eine andere, eine dritte Initiative, DP3T nennt sich das. So, das ist ein eher, wie drücke ich es denn aus, dezentraler Ansatz. So, und ich habe ja eine ganze Weile irgendwie diesen PEP-PT-Ansatz versucht zu beobachten, wobei das ja ziemlich intransparent war, was da an Informationen rauskam. Ich habe jetzt mal dieses ganze Thema mir angeguckt und das ist ja schon irgendwie datenschutzrechtlich sehr erstaunlich, also wenn man sich diese Themen anschaut. Weil also gerade PEP-PT als sogenannte datenschutzkonforme Lösung baut ja sehr auf einem zentralen Serversystem auf. Gibt da eine schöne Analyse, die habe ich auch vorhin mal bei LinkedIn geteilt. Witzigerweise von dem anderen Konsortium, die haben sich jetzt mal die Mühe gemacht, nach den Veröffentlichungen von PEP-PT das Ding mal auseinanderzunehmen. Festgestellt, da gibt es also ganz simple Angriffsvektoren, um dieses Ding auszuhebeln, beziehungsweise dann doch irgendwie es zu einer, ich sag mal, massiven Überwachungsmaschinerie ausbauen zu können. So, und jetzt, also so viel zur Vorrede sozusagen. Jetzt habe ich mir überlegt, wie ist das eigentlich? Also wenn jetzt so eine, ist ja jetzt mal völlig egal, wer die auf den Markt bringt. Irgendeiner hat jetzt so eine App gebaut und die wird jetzt auf den Markt geschmissen. Was sind denn eigentlich so die Voraussetzungen, die so ein Ding tatsächlich eigentlich nach dem Datenschutzrecht haben müsste? Fängt an mit der, sag ich mal, mit der Rechtsgrundlage, auf Basis derer diese Daten da erhoben und verarbeitet werden. Geht über die Frage, welche Informationen müssen denn da eigentlich zur Verfügung gestellt werden? Stichwort Artikel 13, Artikel 14, Informationspflichten. Wie sieht's denn aus mit den betroffenen Rechten? Also, wie ist denn das mit dem Recht auf Auskunft bei so einer App? Und wie ist das Recht auf Datenkorrektur oder das Recht auf Löschung oder das Recht auf Vergessenwerden? Wie verhält sich denn das mit all diesen komischen Datenschutzregeln beim Einsatz einer solchen App? Also das sind ja sozusagen, ist bei mir so ein Fragezeichen direkt nach dem nächsten irgendwie auf der Stirn erschienen. Und ganz ehrlich, ich weiß es gar nicht.
Ja, das Witzige ist, wir haben da ja schon mal drüber gesprochen, so vielleicht eher so als Zeitgespräch, ne? Nicht so im Fokus, sondern mehr so
als, ja, so als Randbemerkung, ne?
Randbemerkung. Und du weißt ja, dass ich dem gegenüber sehr skeptisch bin. Also da tatsächlich. Ja, diese klassische Datenschützer verhindert Innovation Einstellung habe. Man baut da ein Tool, mit dem man sehr viel machen kann. So, und aufgekommen ist diese ganze Diskussion ja, weil das in Südkorea so toll geklappt hat. So, und warum hat das in Südkorea so toll geklappt? Weil der Staat gesagt hat, entweder du machst das oder nicht. Oder du musst zu Hause bleiben. Punkt. Und da wurde das auch kontrolliert und da wurde das halt eben auch, also da war schon ein bisschen Druck hinter, ein bisschen sehr viel Druck hinter. Die haben es dann aber auch nur in den Gebieten gemacht, wo halt auch Ausbrüche waren. Ne? Das muss man dazu auch sagen, das war ja jetzt nicht so eine landesweite Geschichte, die einmal so ausgerollt worden ist und der Staat ist jetzt überall mit drin, sondern das war halt sehr lokal. Mhm. Aber es ist natürlich immer so, dass wir bei solchen Geschichten ja Grundrechte haben und die sind schon sehr eingeschränkt. Auch wenn wir das jetzt alle mitmachen und vielleicht auch im Moment gar nicht so extrem empfinden, es ist halt eben so, dass wir eine Grundrechtseinschränkung haben. Und wenn ein Staat, ich meine, das ist auch schon durch die Medien gegangen, es hieß ja immer, es soll auf Freiwilligkeit basieren. Natürlich ist es halt so, dass es niemand, der jetzt infiziert ist und sagt, ich bin infiziert und damit halt, sage ich mal, 15 oder 20 andere Menschen mit in Quarantäne schickt. Das passiert dann ja. Das ist ja im ersten Moment jetzt noch nicht schlimm, aber ich glaube, dass das hier in Europa nicht so handhabbar ist. Also, dass das nicht so funktioniert. Im ersten Moment sind immer alle dabei. Na, das ist ja wie so ein Fitnessband. Ne? Geht ja auch auf die Wearables. Es geht halt immer so, naja, ich gebe meine Daten frei. So, ich habe da ja im ersten Moment keinen Nachteil von. Und es funktioniert nur so lange, wie ich keinen Nachteil habe. Und das wird nicht lange dauern, wenn die in einem Monat alle auf dem Markt sind oder in zwei, so wie das ja angeblich dann sein soll, wo ich dann halt sage, ja, wer in einem oder zwei Monaten so eine App auf den Markt haut, der hat dann aber wahrscheinlich einen Datenschützer und einen IT-Sicherheitsbeauftragter wahrscheinlich beide Augen zugedrückt. Dann wird das erst gut angenommen werden und wenn dann die ersten Leute dann in Quarantäne müssen, weil irgendjemand anders, von dem sie nicht wissen, wer das dann ist, infiziert war und sie müssen dann halt auch in Quarantäne, dann könnte das kippen. Also ich glaube nach wie vor, dass das nicht so gut funktioniert, wie man sich das vorstellt. Und was ist, wenn ich Quarantäne verletze? Ne? Das ist dann halt ja auch so. Kommt dann die Polizei und scheucht mich wieder rein oder wie funktioniert das dann? Oder kriege ich einfach einen Bußgeldbescheid von 25.000 Euro oder sowas?
Könnte ja eigentlich gar nicht funktionieren, wenn das tatsächlich so anonym abläuft, wie es ablaufen soll. Ja, dann ist ja tatsächlich auch dieses in Quarantäne gehen eine freiwillige Geschichte. Was ich aber sehr spannend an der ganzen Geschichte finde, was mir ehrlicherweise vorher nicht so bewusst war, ist, dass diese Technik, gerade die jetzt sozusagen als Architektur bei PPT hinten dran steht, dass die durch die Zentralisierung, also es läuft über einen zentralen Server, der anders als ich mir das vorher gedacht habe, nicht einfach nur ein Kommunikationsmittel darstellt, um sozusagen diese Signalisierung zu machen, sondern der verwaltet tatsächlich auch die IDs, also auch im Sinne dessen, dass er die IDs für die Handys generiert. Und jetzt kommt der spannende Punkt, dass die Handys quasi solche IDs auch untergeschoben bekommen können, die gar nicht zum Zwecke der Gesundheitsvorsorge dienen, sondern die tatsächlich zum Tracking und Tracen von Leuten aus, ja, ich sag mal, sicherheitspolitischen Erwägungen irgendwie funktionieren soll. Das heißt also, in dem Moment, wo du so eine App auf dem Handy hast und man ist in der Lage, deinen Identifier so zu kompromittieren, dass du dadurch nachverfolgbar wirst als Individuum, dann heißt das ja, wenn du mit deinem Handy das ja permanent scannt und permanent in dem Moment, wo es in die Nähe von einem anderen Identifier kommt, deine ID aussendet, heißt das ja, dass du dann, wenn du einmal sozusagen als Person mit dieser ID erfasst worden bist, auch nachverfolgbar bleibst. Man muss ja im Prinzip einfach nur fake-mäßig dann sozusagen simulieren, dass jemand infektionsmäßig relevant dir in die Nähe kommt. Ja? Und schon hast du im Prinzip, offenbarst du deine ID. Und wenn die eben, weil sie zentral gemanagt wird und nicht dezentral auf den Geräten anonym entsteht, Also natürlich die Möglichkeit, hier zu manipulieren, beziehungsweise dann eben für eine Nachverfolgbarkeit zu sorgen. Und damit gibt es natürlich mit der Technologie Leuten ein Instrument an die Hand, das dann eben weit weg ist von der datenschutzfreundlichen und grundrechtefreundlichen Lösung, die da immer propagiert wird. Das halte ich dann an der Stelle schon für bedenklich.
Es ist ja auch so, es beruht zwar alles auf Freiwilligkeit, aber ich bin mal gespannt, wenn jemand außer DSGVO seinen Anspruch auf Löschung beantragt.
Das ist ja das, was ich am Anfang meinte, ne? Also im Grunde müsstest du ja erstmal grundsätzlich aufgeklärt werden. Also darüber, wo gehen deine Daten hin, wer verarbeitet deine Daten, wie werden die Daten abgeglichen. So, und dann hast du im Prinzip genau den nächsten Schritt, ne? Nämlich, dass du sagen kannst, jetzt, ich möchte jetzt mal Auskunft über meine Daten haben.
So. Ja.
Was sind denn deine Daten? Gehört denn, ich übertreibe es vielleicht ein bisschen, ich weiß es nicht, vielleicht ist es auch gar nicht übertrieben, aber sind denn die Kontakte, die ich generiert habe, oder die Kontaktinformationen, die ich generiert habe, sind das meine Daten oder sind das, wessen Daten sind denn das überhaupt? Ja, und darf ich die jetzt erfahren oder darf ich die nicht erfahren? So. Also da hängen ja solche Fragestellungen dran. Ich glaube, die hat noch kein Mensch diskutiert. Ja, also zumindest nicht öffentlich. Also mir ist keine Diskussion darüber bekannt.
So, wenn man einmal da drin ist mit der ID, dann könnte man theoretisch immerwährende Nachverfolgbarkeit machen. Und das würde ja sogar gehen. Ich kann ja den Zweck ändern, wenn ich einfach ein anderes Gesetz habe.
Ja, also in dem Moment, wo du eine gesetzliche Grundlage dafür findest, beziehungsweise eine herstellst, dann nutzt du das System hinterher für ganz andere Dinge. Eine Frage, die für mich im Raum steht, ist ja erstmal, ist so eine App per se etwas Sinnvolles? Also du hast das Beispiel Südkorea gesagt, da hat man es ja sehr gezielt eingesetzt und da hat man es auch gar nicht groß gefragt. Da hat man es gemacht. Ich meine, da ist die Demokratie jetzt deswegen auch nicht untergegangen. Die Frage ist halt, was passiert anschließend damit? Was passiert mit den Daten, die da erhoben worden sind? Und was passiert mit dem System? Wird das System wieder abgerüstet und eingemottet? Also gibt es dann irgendwann von Apple das oder von Google das Update, in dem diese Funktionalitäten aus dem Betriebssystem wieder verschwinden? Oder lässt man sie einfach drin quasi für die nächste Pandemie?
Also ich sag mal so, dadurch, dass es natürlich in Südkorea lokal war, zwar mit Druck, aber lokal ist es kein landesweites Rollout gewesen. So. Das heißt, sie haben es tatsächlich bewusst eingesetzt und sie haben es tatsächlich halt eben auch gesagt, wir machen nicht alle, wir machen nur, wo es nötig ist. Also da ist schon eine Folgenabschätzung irgendwo gewesen. Ob das eine Datenschutzfolgenabschätzung ist, glaube ich eher nicht, aber da gibt es schon sehr wohl das Bewusstsein, dass man so etwas nicht jedem zumuten kann.
Das wäre ja auch für uns im Prinzip so ein Weg zu sagen, lass uns schauen, da wo wir tatsächlich Hotspots haben, da wo wir ein stärkeres Infektionsgeschehen haben, dass man dort so etwas temporär einsetzt, ohne dass man eben sozusagen die komplette Republik damit überzieht, ja, und alle auffordert, das zu benutzen.
Ja, das genau das ist es nämlich. Also das sehe ich halt eben auch. Der Staat würde sich selber untergraben. Also die Demokratie würde sich in dem Moment selber untergraben. Wenn du anfängst, das per Druck von oben herab durchzusetzen, dass jeder das auf sein Smartphone packt, dann ist es tatsächlich so, dann müssen wir gar nicht mehr darüber reden, dass wir in einer Demokratie leben, sondern dann haben wir einen totalitären Staat. So, das ist für mich halt einfach, dann haben wir uns komplett abgeschafft, sage ich mal.
Ich meine, wenn man das jetzt mal vergleicht mit diesem, zum Beispiel mit dem Thema Organspende, nur als Beispiel.
Ja.
Da war es eine ewig lange Riesendiskussion, was man den Bürgern zumuten kann im Sinne sozusagen der Fremdbestimmung oder Selbstbestimmung und sagen kann, okay, kann man es den Menschen zumuten, zu sagen, du bist per Definition Organspender, außer du sagst, dass du widersprichst dem explizit. Ja, das ist ja schon ein ziemlicher Eingriff erstmal. So, aber da hat man sich ja ziemlich, ziemlich viele Gedanken darüber gemacht und lange Diskussionen darüber geführt, über die Eingriffstiefe. Ja. So ein Argument war immer, ja, es geht hier darum, Menschenleben zu retten. Jetzt übertragen wir das mal, jetzt geht es wieder darum, Menschenleben zu retten. Und wir machen es aber freiwillig. Also sozusagen nicht die Opt-out-Lösung, sondern die Opt-in-Lösung. Aber was ist denn mit dieser Freiwilligkeit? Wie freiwillig ist denn das, wenn gesellschaftlicher, ich sage jetzt mal, Druck aufgebaut wird, moralischer Druck aufgebaut, wie du willst die App nicht installieren? Also wenn du die App nicht installierst und nicht mitmachst, das kostet ja Menschenleben. So. Was ist denn mit dem moralischen Druck, den du dann aufbaust? Ist das dann hinterher immer noch eine freiwillige Entscheidung, sich die App aufs Mobiltelefon zu spielen oder nicht?
Das ist eine sehr interessante Frage. Und ich finde auch ganz interessant, dass du jetzt gerade das auch mit der Organspende erwähnt hast, weil die Organspende wurde im Ethikrat beraten. Diskutiert. So. Mhm. Na, es gab öffentliche Diskussionen, aber es gab halt auch eben diesen Ethikrat, den wir ja haben. Interessanterweise schaltet der sich eigentlich nie zu Datenschutzthemen ein. Und das müssen wir alle selber lösen, die Datenschützer. Da sagt niemand was von Ethik. Das ist. Nein, aber es ist tatsächlich an dem Punkt der Freiwilligkeit. Und ich glaube, dass wir das im Datenschutz nicht so diskutieren wie in anderen Bereichen, nicht eben auch daran, weil die Freiwilligkeit vor allen Dingen ganz lange nur im Arbeitnehmerrecht drin war. Ne, da wurde ja viel drüber diskutiert, wann ist etwas, wann gibt es einen Gruppenzwang sozusagen und wann kann ein Arbeitnehmer noch freiwillig entscheiden. Daher kommt das ja. Mhm. Und deswegen, wenn wir jetzt natürlich die Frage stellen, ist das freiwillig, wenn alle um mich herum diese Appen installieren und sagen und mich fragen, ja, bist du auch in der App? Und ich sage, nö. Und ich werde komisch angeguckt und ich komme ins Grübeln oder ich muss mir blöde Sprüche anhören oder weiß ich nicht, ich bin beim Gesundheitsamt und die sagen, also wie, sie sind nicht in der App registriert. Ist das schon eine Manipulation? Ist das schon ein Eingreifen in die Freiwilligkeit? Ich glaube, dass die Freiwilligkeit im Moment noch gegeben wäre, solange es tatsächlich heißt, wir haben eine App, registriert euch, wenn ihr lustig seid, wenn nicht, ist auch nicht schlimm. So. Sie hört aber genau dann auf, wenn es Bonussysteme gibt oder es Restriktionen gibt. Also wenn es in diese eine oder andere Richtung geht, dann müssen wir nicht mehr über Freiwilligkeit diskutieren, weil dann ist das eine vorgegaukelte Freiwilligkeit.
Das ist genau richtig, das ist spannend, dass du das jetzt auch erwähnst, weil das ging mir halt durch den Kopf, nicht? Also wenn die Freiwilligkeit, ob ich die App draufspiele oder nicht, ist ja eine Geschichte. Aber wenn man dann zum Schluss kommt, die App funktioniert. Also einerseits wünscht man sich ja, die App funktioniert, weil sie dann ein gutes Instrument darstellt, tatsächlich mit der Krise fertig zu werden. Aber wenn sie funktioniert, dann kann man ja relativ leicht zu dem Punkt kommen, ja, dann können wir bestimmte Dinge erlauben, ne? Aber nur dann, wenn du als User auch diese App benutzt. Also inwieweit sie technisch überhaupt funktioniert, das ist ja auch nochmal eine offene Frage. Denn es gibt ja sehr viele Situationen, in denen man sozusagen auch False Positives erzeugen kann. Also sozusagen fehlerhafte Kontaktmeldungen in dem Sinne. Also der Klassiker wäre beispielsweise, ich stehe bei irgendeinem Feinkostladen an der Kasse und da sind ja überall die Plexiglasscheiben mittlerweile. So, also die Wahrscheinlichkeit, dass ich diesen Kontakt anstecke, die ist relativ gering. Nicht? Also da müsste ich ja schon richtig rumrotzen und wenn ich dann in Zukunft vielleicht auch noch so einen Mund-Nasen-Schutz trage, dann ist es erst recht unwahrscheinlich, dass ich den anstecke. So, das heißt aber im Umkehrschluss, wenn der aber sein Handy in der Tasche hat und ich habe mein Handy in der Tasche und ich stehe dann irgendwie lang genug da an der Kasse, bis das alles abkassiert ist und ich bezahlt habe, dann ist der als Kontakt bei mir drauf.
Ja.
So. Muss der dann, wenn ich jetzt tatsächlich mich infiziert habe, muss der dann auch in Quarantäne? Ist das sinnvoll, dass der in Quarantäne geht? Deswegen hatten die bei PEPPT ja die Idee, wenn wir das auf einem zentralen Server machen, dann können wir intelligente Algorithmen über diese ganzen Kontaktnetzwerke drüber laufen lassen, die sozusagen nochmal so eine Risikobewertung machen, um dann nicht einfach nur stumpf sozusagen aus einer Infektionsmeldung dann stumpf irgendwie alle Kontakte zu informieren, sondern sozusagen eine gewisse Risikowahrscheinlichkeit zu ermitteln und dann selektiv zu informieren. Zumindest habe ich das so rausgelesen. Aber das gibt natürlich den Manipulationsmöglichkeiten und den Auswertungsmöglichkeiten ja nochmal einen ganz anderen Raum, wenn ich sozusagen nicht nur die reinen Kontaktdaten dann auch zentral habe, sondern auch eine Reihe von Metadaten, die offensichtlich ja doch mit erhoben werden sollen. Also sprich Signalstärke, Zeitdauer, Gerätemodell etc. pp. Solche Dinge, die dann zentral in der Auswertung genutzt werden sollen, um sozusagen diese Kontaktbeziehung dann auch zu bewerten. Nicht? Also wo man dann weiß, okay, ich habe so und so viele Minuten mit der Signalstärke X zwischen Gerät X und Y gestanden. Und das bedeutet, also diese technische Information bedeutet jetzt tatsächlich ein Infektionsrisiko oder nicht. So, und die Idee dahinter ist natürlich, wenn ich diese Information zentral gespeichert habe, dann kann ich natürlich jederzeit auch meinen Auswertealgorithmus anpassen, wenn der dazulernt, dass diese Konstellation zum Beispiel eben kein Infektionsrisiko darstellt oder ein geringes, während ich vielleicht am Anfang das auch als eine Hochrisikokonstellation gewertet habe. Das heißt, ich kann meinen Algorithmus Stück für Stück verbessern und damit natürlich auch die falschen Signalisierungen reduzieren. Das kann ich nicht, wenn ich das alles dezentral mache, weil das hieß ja, dass ich jedes Mal eine neue Version der App, also wenn solche Bewertungen lokal auf dem Handy passieren, jedes Mal eine neue Version der App ausliefern müsste, was wahrscheinlich einfach ein logistisches Problem ist und auch, weil nicht jeder seine Apps regelmäßig aktualisiert, dann natürlich auch ein Problem ist, was die Aussagekräftigkeit der Daten anbetrifft. Insofern kann ich diesen Ansatz verstehen, nachvollziehen, aber er ist natürlich einer, der jeglicher weiteren Auswertemöglichkeit und Manipulationsmöglichkeit Tür und Tor öffnet. Und da sehe ich halt das große Risiko, ehrlicherweise.
Ich stehe an der Tanke, ne? So in der Tanke, so mit meinem 1,5 Meter Abstand zum nächsten Kunden. Da stehe ich dann unter Umständen 5 Minuten, weil ich will ein Paket abgeben. Also bei uns ist die Tankstelle auch die Post sozusagen, ne? Ich wohne ja auf dem Dorf. Dann ist es halt doch einfach so, ich stehe da. So, mein Handy in der Hosentasche, manchmal spielt es ja sowieso mit rum, weil irgendwie warten ist langweilig, ne? Zeitungsständer ist zu weit weg, brauche ich wieder Adleraugen, das habe ich nicht. So, ist das schon mal so, dass das eigentlich ja anpeilen müsste. So, und wenn ich dann halt an den Counter gehe, um meine Pakete abzustellen, dann wird es eingescannt, dann kriege ich einen Beleg, so. Das dauert ja manchmal so, weiß ich nicht, 30 Sekunden, eine Minute, so ungefähr. Ist man dann vielleicht auch nochmal ein, zwei Sätze am Quatschen, dann dauert das halt eben länger. So. Und dann würde ja so eine App anfangen zu sagen, oh, ja, wir haben hier vielleicht einen relevanten Kontakt.
Ein Gedanke, der mag jetzt vielleicht ein bisschen kühn erscheinen, weiß ich nicht, den ich jetzt gerade hatte, war, wir haben eigentlich so zwei, wir hätten so zwei Wege. Ne? Der eine Weg wäre zu sagen, lass uns doch eine App bauen, die tatsächlich genügend auch Metainformationen sammelt, damit sie richtig Sinn macht. Lass sie uns auf einer klaren gesetzlichen Grundlage, die durch den Bundestag geht, die zeitlich befristet ist, betreiben. Man sagt, okay, diese App, ja, darf nur bis, keine Ahnung, maximal Ende des Jahres betrieben werden, dann ist erstmal Schicht. Wenn man sie, wie so ein Bundeswehreinsatz, ne, wenn du sie dann verlängern muss, müssen, keine Ahnung, zwei Drittel des Parlaments müssen dann zustimmen, dass sie dann verlängert werden kann. Dass du da so eine gewisse Kontrolle drüber hast. Und dann mach sie so, dass wirklich super transparent ist, welche Daten werden erhoben, wo werden die Daten gespeichert, wer kann drauf zugreifen, und befriste es zeitlich, als dass du so eine, ich sag mal, so eine pseudo-datenschutzkonforme Kiste machst, die an 1000 Ecken eigentlich manipuliert und geschreddelt werden kann und letztlich missbraucht werden kann, wo zumindest ist das mein Kenntnisstand, kann man mich gerne dann eines Besseren belehren, ich im Moment noch keine klare gesetzliche Grundlage für das Ding sehe, wo ich noch, ja, ich sag mal, kein klares Konzept sehe. Ich sehe keinen klaren Betreiber dafür. Ich sehe keine zeitliche Perspektive für das Ding. Es ist nicht klar, welche Maßnahmen sozusagen hinter dieser App dann stehen. Also was wird dann davon abgeleitet? Das ist alles so diffus und unklar. Macht für mich irgendwie wenig Sinn. Also dann doch lieber zu sagen, okay, dann lieber radikal und zu sagen, okay, wir beschränken das Ding auf bestimmte Zonen. Ja, wir sagen, das ist auch nicht mehr jetzt hier Datenschutz, tralala, konform, sondern ganz, nein, was heißt denn Datenschutz? Datenschutz heißt, ich muss Rechenschaft ablegen und ich muss Transparenz wahren. Und ich brauche eine vernünftige Grundlage dafür. Ja, also im Prinzip, sage ich mal, nach Treu und Glauben muss das ganze Ding laufen. Das ist doch das Prinzip. So, das heißt ja nicht, Datenschutz heißt ja nicht, dass ich keine Daten verarbeiten darf. Das ist ja immer der Blödsinn dabei. So, das heißt ja, wenn ich ganz klar sage, das ist die Grundlage, das ist die zeitliche Befristung, das sind die Daten, der ist dafür verantwortlich, dort werden sie gespeichert, das passiert damit, die Rechte hast du und das sind die Konsequenzen, wenn du die App nicht benutzt. Ja, wenn das mal klar auf dem Tisch liegt, dann herrscht da Transparenz. Und ich finde, dann kann man damit umgehen und dann wird man vielleicht auch eine größere Akzeptanz finden, weil die Leute das nachvollziehen können. Und wenn es dann so ist, dass, keine Ahnung, es da regelmäßig auch einen Transparenzbericht zum Beispiel dazu gäbe, dass jemand eine unabhängige Stelle, wie zum Beispiel der Bundesdatenschutzbeauftragte, das regelmäßig kontrolliert und überprüft und schaut, dass das auch so funktioniert, wie es denn dann auch transparent dargelegt ist und liefert da einmal im Vierteljahr einen vernünftigen Bericht darüber ab oder alle 2 Monate und sagt, ja, Daumen hoch, ist alles noch so, wie wir es besprochen haben, dann habe ich irgendwie eine Grundlage, auf der ich irgendwie Vertrauen schöpfe. Dieses ganze Gemauschel und hier mal ein bisschen was leaken und da was leaken und hier ein bisschen Pseudotransparenz liefern und dann hinterher, sage ich mal, ein System zu bauen, das du an jeder Ecke manipulieren kannst und das, wo die Sicherheitsbehörden und die Schlapphüte, die sowieso, ich sag mal, ein sehr eigenes Verhältnis zu gesetzlichen Grundlagen haben, wenn die das Zeug in die Finger kriegen, da ist halt Ende Gelände mit der Transparenz. Ja? Und das ist das, was mich an der ganzen Diskussion ärgert, dass man da nicht einfach hergeht und sagt, Leute, klare Kante, ja, so wie man es bei diesen anderen Dingen ja jetzt auch fertig gebracht hat. Ja? Ich finde, man hat das ja an vielen Stellen auch ziemlich vernünftig gemacht. Man hat die Sachen begründet, man hat sie entsprechend umgesetzt und damit kann man leben, ja, damit kann man arbeiten, sage ich immer. Aber
ich sag mal so, wir sind noch nicht tief eingestiegen. Wir haben einfach mal so ein bisschen unsere Gedanken laufen lassen, haben halt einfach mal so ein bisschen in die eine oder andere Richtung ein bisschen hineingedacht, haben uns ein bisschen die Bälle zugespielt, aber wir haben ja im Grunde genommen noch gar nicht wirklich tief, sind wir noch nicht eingestiegen. So. Und das ist halt eben so, wo ich so sage, es macht Sinn, tatsächlich mal dieses Thema Freiwilligkeit mal beiseite zu schieben und sich darüber Gedanken zu machen, was macht Sinn, was schafft wirklich einen Nutzen. So. Und dann, wenn ich diesen Nutzen definiert habe, was ich eigentlich will. Und da ist die Aussage von, ich möchte Infektionsketten nachvollziehen, die ist mir nicht ausreichend. Na? Also das muss ich ganz ehrlich sagen, das ist gar nichts. Also wenn ich das irgendwo als berechtigtes Interesse, sage ich mal, irgendwo eine Datenschutzerklärung schreiben würde und ich würde das irgendwie mal bei einer Datenschutzbehörde melden, na? Die würde auch sagen, ja, ist schön, aber das erklären Sie mir mal, ne? Also es muss da schon ein bisschen, es muss tatsächlich mal definiert werden, was sind die Anforderungen. So, und das ist halt so, ja, wir machen das, wir wollen das, ja, aber irgendwie scheint ja keiner so richtig zu wissen, was sie wollen. Also das ist halt auch so. In diesem Fall wäre es halt mal tatsächlich sinnvoll, nicht darauf zu warten, was Entwickler alles aus dem Hut zaubern, sondern als Staat mit staatlichen Institutionen sich mal hinzusetzen und tatsächlich zu einen Anforderungskatalog zu kreieren, damit man halt ein Lastenpflichtenheft bauen kann.
Und das war wieder unser heutiger Podcast Cybertalking von Jasmin Lievering und Marc Daunhauer. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, dann schenkt uns einfach ein paar Likes. Und dann freuen wir uns, wenn ihr das nächste Mal wieder dabei seid. We'll be right back.